Wir kommen jetzt zu unserem Buch des Monats. Der Mann im Untergrund von Richard Wright. Valentina, worum geht's?
Der Mann im Untergrund wurde in den 1940er Jahren von Richard Wright geschrieben, aber erst 2021 veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung dann dieses Jahr. Dem Wunsch des Autors entsprechend wurde die Geschichte zusammen mit dem Essay Erinnerungen an meine Großmutter abgedruckt, in welchem Wright die Entstehungshintergründe der Geschichte anführt und somit auch noch eine Interpretationshilfe liefert. Fred Daniels, der Mann im Untergrund. Am Ende eines harten Arbeitstages befindet sich der afroamerikanische Fred auf dem Heimweg zu seiner schwangeren Frau. Nichts ahnend wird er von drei Polizisten abgepasst und wegen Mordes abgeführt. Von hier an durchläuft die Geschichte drei Phasen. Der körperliche Missbrauch des unschuldigen Freds durch die Polizisten Larson, Johnson und Murphy. Freds Entdeckungstouren durch die verschiedenen Keller nach seiner Flucht in die Kanalisation und schließlich seine Wiederkehr in die Welt dort oben als veränderter Mensch. Neben Polizeigewalt verhandelt der Roman den Verlust der Sinnhaftigkeit menschlicher Alltagsaktivitäten, entdeckerische Neugierde und das wechselweise religiös oder verrückt anmutende Zusammenfügen zufällig nebeneinander stehender Elemente zu einem irrationalen, allumspannenden, größeren Sinn.
Ja, wie ihr sicher schon durch die Zeilen mitbekommen habt, ein sehr komplexes, widersinniges, besonderes Buch von einem Autor, der zu den wichtigsten afroamerikanischen Autoren gehört, Richard Wright, 1908 geboren, 1960 gestorben. Bei der Veröffentlichung von im Original The Man Who Lived Underground 2021 erstmals veröffentlicht, ja, das ist eine kleine Sensation, 2022 nun auf Deutsch, also gut 60 Jahre nach dem Tod des Autors. Geschrieben, wie Valentina meinte, schon in den 40ern, 1941 bis 1942 abgefasst, dann allerdings von einem Verlag abgelehnt worden, obwohl Wright damals größere Erfolge als Schriftsteller schon hatte. Der Grund ist unklar. Spekuliert wird beispielsweise im Nachwort, dass womöglich die Schilderung rassistischer Gewalt gegen Schwarze zu drastisch sei für die 40er. Die Geschichte wurde dennoch veröffentlicht, allerdings in gekürzter Fassung und eben dann als Kurzgeschichte. Der erste Teil, in dem Fred von Polizisten rassistisch bedroht wird, fehlt in dieser Kurzgeschichte weitgehend. Somit konnte die Geschichte ja in verschiedenen Anthologien auch später noch rezipiert werden. Die Handlung, die Richard Wright hier ausführt, basiert auf einem Artikel, einem Zeitungsartikel, der von einem allerdings weißen Mann berichtet, der in der Kanalisation von Los Angeles lebte und von dort aus Einbrüche beging. Wright gestaltet daraus eine Mischung aus hartem Sozialrealismus und auch einer wundersamen Allegorie, die spätestens dann einsetzt, als Fred in der Kanalisation zu einer richtigen Wahrheitsfindung oder Neugestaltung der Welt in seinem eigenen Kopf ansetzt. In dem beigelegten Essay in dieser Ausgabe, die im Aufbauverlag, im Kein und Aber, Entschuldigung, Verlag erschienen ist, Erinnerung an meine Großmutter, erläutert Wright, wie sehr er von den religiösen Einstellungen seiner Großmutter zu diesem Roman inspiriert wurde. Und inwiefern er das dann auch umgesetzt hat. Der Roman sei, so er im Zitat, basierend auf meiner Großmutter und dem Schuldgefühl, das sie in Bezug auf das Leben zu haben schien, auf ihrem Rückzug von der Welt, während sie in ihr lebte. Ebenfalls erwähnt Wright den Einfluss des Kinos, etwa mit Filmen wie Der Unsichtbare, den Surrealismus und verbunden damit die Erfahrungen schwarzer Menschen, die er mit einer Art surrealistischer Weltsicht vergleicht. So, das sind jetzt enorm viele Elemente und es ist gar nicht falsch, euch, liebe Zuhörende, mit diesen Elementen erstmal zu beballern, denn das Buch ist tatsächlich eins, das schon, ja, herausfordert. Denn was erstmal anfängt mit einem Sozialrealismus, mündet in einer magischen Realität. Und das ist schon meine erste These, die ich für diesen Roman vorbringen möchte, dass das hier den Roman wirklich faszinierend macht. Eben der Bruch mit dem Sozialrealismus, das Eintreten einer magischen Realität. Und was ich bemerkt habe, ist, dass die Kanalisation, in der langsam Fred anfängt, nicht nur der gejagte Schwarze zu sein, sondern eben mehr den idealen Hintergrund bietet. Warum? Denn dadurch, dass er sich in dieser Kanalisation befindet und durch die Kanalisation in verschiedene Wohnungen eindringt, indem er durch die Keller quasi in diese Wohnung kommt, er guckt beispielsweise in eine Kirche, er guckt in eine Bank, er guckt aber auch in ein Kino und er beobachtet die verschiedensten Menschen durch eine seltsame Linse, denn er ist seltsam entfernt von diesen Menschen an diesen Orten und kann sich deswegen eine ganz neue Sicht auf die Dinge bilden. Und das wiederum passt ja auch sehr gut zu dem Bild, das Wright von seiner Großmutter hat, die sich ja auch aus der Welt zurückgezogen hat, mit einem ganz eigenen, entfernten Blick auf diese Welt geguckt hat.
Ich finde diese These sehr spannend, weil bei meiner eigenen Leseerfahrung, als ich den Essay, der dann nachgestellt ist, noch nicht kannte, hatte ich diesen Eindruck nicht. Mir ging es eher so, dass ab dem Untergrund, als Fred dann auch anfängt, eigenartige Träume, fast Halluzinationen zu haben und sich auch seine Wahrnehmung und Einschätzung von Dingen verändert, hat sich das für mich eher dadurch stimmig erklärt, dass er im Vorfeld einer massiven Missbrauchssituation, Schlafmangel ausgesetzt war und dementsprechend sich langsam von der Realität abgekapselt hat, dass ich mir das eher psychisch erklärt habe darüber, die Dinge, die dann später passieren. Und es war aber sehr stimmig und auch sehr beeindruckend. Und gerade der Teil im Untergrund hat dann auch was ganz Spielerisches plötzlich, während der erste Teil doch eher sehr hart und auch unangenehm zu lesen war.
Ja, interessant ist ja, dass der Roman damit ja auch gar nicht bricht. Das Ganze lässt sich ja tatsächlich auch einfach als wahnhafter Zustand lesen oder eben als ein Mensch wird so sehr in eine existenzielle Extremsituation katapultiert, dass er vollkommen besinnungslos seltsame Dinge tut. Also die sicherlich einprägsamste Szene für mich ist, dass Fred beispielsweise einen Keller mit Geldscheinen austapeziert und in diesem Keller ist, in dem lauter Geldscheine dann sind und dann sitzt er dort und man fragt sich, der ist ja auf der Flucht, der muss sich ja behaupten, jetzt macht er bestimmt was Sinnhaftes. Nein, er tapeziert einen Keller mit Geldscheinen. Und da ist natürlich die Frage, okay, reicht es dann einfach zu sagen, ja, der ist halt einfach nervlich am Ende, deswegen macht er das. Und dann merkt man nicht so langsam, da steckt was dahinter, das hat was Symbolhaftes.
Auf jeden Fall. Und da steckt dann auch gerade wieder doch das Thema der Großmutter drin, dass wir von einer Normalität über die Verhaftung dann zu einem Zustand gelangen, wo eine absolute Abschottung von der eigenen Identität passiert. Man darf nicht vergessen, der Mann im Untergrund, also Fred, hat eine schwangere Frau. Die gesamte Zeit im Untergrund spielt diese überhaupt keine Rolle mehr, als hätte er seine Identität vergessen. Und gegen Ende hin gibt es dann eine ganz andere Form von Sinn, die plötzlich entsteht.
Ja, spannend ist ja auch tatsächlich, dass dieses metaphysische, religiöse Element sehr früh eingeführt wird. Ich glaube, den allerersten Raum, den Fred dann durch den Keller erkennt oder sieht, ist die Kirche. Wichtiger noch zu sagen, eine Kirche, in der exklusiv schwarze Menschen sind und singen. Und der Anblick dieser Menschen, die dort singen, das bewegt etwas in ihm. Und er denkt dann auch, er wollte, dass sie sich, also die Menschen allgemein, heldenhaft zeigten. Obwohl er selbst doch vor seinen Peinigern davongelaufen war, obwohl er seine Ankläger angepflegt hatte, an seine Unschuld zu glauben. Und das ist genau das, was du meinst. Obwohl er zuvor selbst eigentlich in dieser gesellschaftlichen Drucksituation war und eigentlich ist er in diesem Keller plötzlich von diesen Maßstäben befreit und hat dann ganz visionäre Ideen und ist plötzlich gar nicht mehr der Gejagte, der darum fleht, bitte, dass die Leute von seiner Unschuld überzeugt seien, sondern nein, er wird dann plötzlich wie zu einer Figur, die eine höhere Mission hat. Und Richard Wright schreibt dann auch selbst in seinem Aufsatz, dass ihn natürlich auch das Jesus-Motiv oder das Erlöser-Motiv durchaus auch beschäftigt hat. Wobei man dem zugute halten muss, dass es das nicht in einem Pathos ausformuliert, sondern eher in einer Art verrückten assoziativen Denken, dass man durchaus auch dem visionären Wahn zurechnen könnte.
Ja, und da muss man eben auch die verschiedenen Stadien, in denen sich das Ganze entwickelt, betrachten. So ist diese Begegnung mit der Kirche keinesfalls eindeutig immer positiv, sondern es gibt eine andere Szene auch, wo Fred den Glauben an Religion und alles komplett verloren hat und eher zu einer Art Nihilismus neigt. Das ist hier deutlich ambivalenter und komplexer, als der erste Eindruck von unserem Gespräch jetzt vermitteln könnte.
Der Mann im Untergrund. Ein Mann auf der Flucht vor rassistischen Polizisten und landet im Untergrund und entdeckt dort seltsame Dinge. Wir sind gerade bei den Thesen zu unserem Roman und ja, Valentina, wie lautet deine These, deine nächste?
Ich empfand die Darstellung der Polizei als sehr gelungen, da diese ein ausgeprägtes Desinteresse an der Aufklärung von Verbrechen und deren Umständen entlarvt, das schon an Arbeitsverweigerung grenzt tatsächlich. Die Polizisten wollten nur ihre vorgefertigte Meinung bestätigt sehen und alles, was diesem widerspricht, empfinden sie als lästig oder hören gar nicht erst zu. Das war der Teil des Romans, der mich besonders fasziniert hat. Offensichtlich wird er im ersten Teil während des Verhörs, wo Fred, ein Unschuldiger, seine Unschuld die ganze Zeit beteuert und die Polizisten verschiedene Methoden anwenden, um ihn dann trotzdem dazu zu bringen, ein Geständnis zu unterschreiben, was es vollkommen wahnsinnig ist. Aber es zieht sich auch durch die anderen beiden Teile. So ist es so, dass im Untergrund Fred ja einiges beobachten kann und so wird er Zeuge von verschiedenen Szenen, wo andere Menschen mit diesen Polizisten in Kontakt geraten, Dinge wurden geklaut, einer der Polizisten geht an den Tatort, sieht, ah, okay, da ist dieser Nachtwächter, der während dieser Zeit dort war. Der muss schuld sein, einen Komplizen haben. Und es wird einfach den Menschen gar nicht zugehört. Es ist kein Interesse, genauere Informationen zu bekommen, sondern nur die vorgefertigte Meinung, das ist der Täter, wir haben recht. Keine Form von echter Aufklärung. Und auch im dritten Teil, wo Fred dann wieder erscheint. Es ist so, dass die Polizisten mit Informationen konfrontiert werden, aber sie hören gar nicht zu, es interessiert sie gar nicht, weil es gibt keinen Fall, den sie direkt damit in Bezug setzen können und sie wollen eigentlich nur nicht gestört werden.
Ja, das ist tatsächlich die Ebene des Romans, die natürlich im ersten Teil am deutlichsten ist, aber wie du richtig sagst, auch in den anderen Teilen eine Rolle spielt. Und da, wo sich der Roman da natürlich auch ganz klar als sozialkritisch deutlich lesen lässt, also ein Polizeiapparat, dem nicht daran gelegen ist, eine irgendwie höhere Gerechtigkeit zu erzielen, die überindividuell ist, sondern die total in den Rassismen und Vorurteilen ihrer Zeit und der einzelnen Männer natürlich auch oder ihrer Launenhaftigkeit gefangen ist. Und dagegen finde ich gerade spannend, was Fred im Untergrund ja auch macht, weil er strebt ja nach so einem höheren metaphysischen Sinn oder auch einer Schuldigkeit aller Menschen. Er spricht ja dann auch, das ist dann auch sehr biblisch, von einer Grundschuld, die Menschen einfach haben und die sie nur erkennen müssen und solche Dinge. Und wenn man sich da mal überlegt, wie er das US-amerikanische System oder einfach das Land, der eigentlich auch auf so einem puritanischen Glauben basiert, naja, dann ist er mit seinen ganzen Visionen ja da näher dran als die Polizei selbst, die ja wirklich, ja, launenhaft, das sind ja auch wirklich ungehobelte Kerle im ersten Teil, sie foltern ihn tatsächlich auch, das sind sehr drastische Szenen, wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen und auch über das Wort Trigger Warning, weil da schon einiges Heftiges passiert, auch ein offener Sadismus zeigt sich hier und was Fred tatsächlich im Untergrund macht, ist dann doch eine Form von Weltordnung aufzubauen, die für mich dann psychologisch tatsächlich auch konsequent ist, denn irgendwie muss er diese Ungerechtigkeit, irgendwie muss er diese vollkommen willkürliche rassistische Welt doch begründen können. Irgendeinen Sinn muss es doch geben. Und dieses Bedürfnis nach Sinnsuche, das finde ich, egal wie verrückt alles in diesem Kanalisationsding passiert, dann doch wieder psychologisch sehr konsequent.
Und in der Situation bekommt er dann neben der Figur des Jesus, der wieder aufersteht, auch noch ein zweites Bild, das einem einfallen könnte, und zwar das der Kassandra. Die Person, die alle warnen will, aber niemand hört ihm zu und dann passiert ein großes Unglück.
Ja, tatsächlich ist es schwierig, im dritten Teil, der wirklich großartige Wendungen in sich hält, nicht so viel zu spoilern, aber ja, dieses, er kommt wieder ans Tageslicht aus dem Untergrund, er steht im Grunde von den quasi Toten wieder auf und trifft dann auf diese Polizisten, ist eine, teilweise auch mit einer sehr grotesken Situationskomik. Also die Situation hat dann auch einen sonderbaren Humor, weil die können natürlich gar nicht fassen, wer da plötzlich wieder vor ihnen steht. Warum er jetzt konkret wieder zurückgeht und was das alles so mit dem Zusammenhang hat, das möchten wir natürlich nicht aufdecken. Das bleibt also ein kleiner Teaser im Raum. Spannend ist allerdings auf jeden Fall, wie der Roman sich dahin entwickelt. Ja, wir kommen zur letzten These, die ich noch zu bieten habe. Und das ist eine, die sich auf die wirklich großartige Ausgabe bezieht, unter der dieses Buch erschienen ist, Der Mann im Untergrund im Kain und Aber Verlag. Ich war nämlich wirklich überrascht, wenn man diese Ausgabe aufschlägt. Man kommt mit der Erzählung auf so knapp 170 Seiten, aber das Buch ist dann noch lang nicht zu Ende. Es geht dann wirklich bis auf 250 Seiten hoch. Nicht nur, weil der Essay Erinnerung an meine Großmutter integriert ist, der auch schon mit so 50 Seiten recht umfangreich ist, sondern auch ein Nachwort durch, wie ich glaube, den Enkel des Autors enthalten ist. Dann nochmal eine textkritische Anmerkung und vor den Text wiederum geschalten ist auch noch einmal eine Einleitung. Also, dass dieses Buch gut 60 Jahre nicht erscheinen konnte, wird jetzt sowas von wieder aufgeholt mit einer wirklich tollen Ausgabe. Das muss, denke ich, hier nochmal betont werden.
Absolut, das ist ein großer Luxus, dass hier alles an Hintergrundinformationen mitgeliefert wird. Allerdings ist das für mich auch ein bisschen der Anlass, mal über verschiedene Arten der Kunstrezeption zu sprechen. Denn klar, für Literatursendungen ist oder Analyse von Geschichten ist es fantastisch, wenn man sich die Sachen nicht einzeln zusammensuchen muss. Allerdings gibt es ja auch noch andere Arten, mit Kunst in Beziehung zu treten. Und ich persönlich habe bei mir gemerkt, wenn ich privat Kunst konsumiere, also gerade bildende Kunst, ich nehme keinen Audioguide. Ich stelle mich vor die Bilder und schaue, was passiert mit mir, während ich dieses Bild angucke, dann ist wirklich der Rezeptionsprozess, der individuelle, was stößt Kunst in mir an Gefühlen, an Gedanken, das, was mich fasziniert. Wenn ich dann das Genre wechsle und ein Buch lese, ist das immer noch so im privaten Verhalten. Wenn ich jedoch ein Buch für die Literatursendung lese, bereite ich das nach. Das war dann beispielsweise bei der Roten Pyramide so, dass erst das hinterher nochmal über das Buch nachdenken und auch nach analytischen Schlüssen zu gucken, Symbolen, mir viel mehr Verständnis dann noch zu den einzelnen Geschichten gegeben hat und wirklich bereichernd war. In dem Fall ist also das Nachliefern dieses Essays und der Kontexte super gut. Gleichzeitig hat es hier aber für mich noch, bevor ich diese Geschichte wirklich für mich nachwirken lassen konnte, den Druck aufgebaut, jetzt lese ich die Interpretation. Dann ist diese Interpretation zwar deutlich kürzer, aber sehr viel komplizierter formuliert, war dann stellenweise schon auch eine Quälerei und danach der Druck, jetzt müsste ich diese Geschichte eigentlich nochmal lesen, um sie ganz zu begreifen. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, das Spannende an unserer Sendung ist ja, dass verschiedene Interpretationen und Begegnungen mit Kunst ausgetauscht werden. Und die Interpretation der Kunstschaffenden, in dem Fall Richard Wright, ist auf jeden Fall spannend und wichtig. Sie sollte aber nicht der eigenen Begegnung mit der Kunst vorgeschaltet sein. Das heißt dann eben auch, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, wann man was liest, wie viel Zeit man dazwischen vergehen lässt und vielleicht dann auch einfach ein Buch erstmal nur für sich zu lesen und dann ein paar Monate später nochmal anders zu lesen.
Das ist tatsächlich ein schönes Schlussplädoyer und mit Blick auf die Zeit kommen wir auch schon zum Fazit und da gebe ich gleich nochmal an dich weiter, Valentina. Wie hat dir das Buch gefallen?
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich hatte mit dem ersten Teil stellenweise Schwierigkeiten, weil es einfach sehr unangenehm ist, was dort beschrieben wird. Ich finde aber wichtig, dass es so beschrieben wurde, denn manche Dinge sollte man einfach nicht beschönigen, sonst wirken sie nicht. Und gerade der Teil im Untergrund, der dann auch so eine große Freiheit entwickelt, weil Fred nicht mehr in einem sozialen Kontext funktionieren muss, war wirklich wundervoll zu lesen.
Ja, ich muss auch selbst sagen, dass mir das Buch sehr gut gefallen hat. Das ist definitiv eine Empfehlung wert, weil das Buch einerseits, wie Valentina richtig gesagt hat, einerseits die, ja, mit dem Sozialrealismus deutlich Anklang funktioniert, sehr packend inszeniert ist, weiterhin packend bleibt, da Fred in den Untergrund geht, aber vollkommen leichter Hand und auch sehr organisch und stimmig für mich diese allegorische Ebene entwickelt und ein auch sprachlich sehr gelungenes Buch, das klar zu lesen ist und dennoch Komplexität entfaltet. Um euch hier einen kleinen Vorgeschmack zu geben, lese ich noch ganz kurz aus einem Kapitel des Buchs. Fred kurz bevor er in den Untergrund geht. Aus einem unerfindlichen Grund, wie ein Kind mit einer unstillbaren Neugier, trat er vom Bürgersteig über die Gosse, in der das Wasser gurgelte, ging unsicher auf die Straße und blieb über dem halboffenen Kanaldeckel stehen. Da kam nichts herausgespült. Er bückte sich und linste in die Tiefe, konnte aber nichts erkennen. Dröhnendes Rauschen klang aus den schwarzen Tiefen des Untergrunds. Betreten hob er den Blick und erstarrte vor Schreck. Die Sirene kam immer näher. Sie war so nahe, dass ihm der fürchterliche Gedanke kam, geträumt und nicht gehört zu haben, wie sie sich näherte und dass er plötzlich erwachte und sie fast schon bei ihm war. Hektisch sah er sich um. Sollte er zurück in den Vorraum rennen? Reichte die Zeit dafür? Instinktiv beugte er sich vor und sah in das dunkle Loch, nicht mehr aus bloßer Neugier, sondern von einem drängenden Impuls getrieben. Die Sirene kam näher und traf auf seine müden Ohren. Er sah die Straße hinauf und hinunter, aber der Polizeiwagen war nicht zu sehen. Vielleicht kam er um die Ecke? So lebhaft stellte er sich vor, dass er direkt hinter der nächsten Ecke war, dass er für einen kurzen Augenblick halluzinierte. Er sah den Wagen auf sich zurasen. Er blinzelte. Da war kein Auto. Erleichterung durchfuhr ihn, er ging auf die Knie und seine Hände griffen nach dem Rund des Kanaldeckes. Die Sirene schrie ihre Warnung heraus und mit einem keuchenden Aufbäumen all seiner Kraft schob er den Deckel so weit zur Seite, dass sein Oberkörper durch die Öffnung passte. Sich auf beide Arme stützend und die Finger um den Rand der Öffnung gepresst, schwang er die Beine in das Loch und ließ sich hinab in die rauschende, wässrige Schwärze des Untergrunds.
Das war ein Textauszug aus Der Mann im Untergrund von Richard Wright, unserem Buch des Monats.